Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der in seinen Hochzeiten mal 2 Sterne hatte, der dann diesen ganzen Sternezirkus hinter sich gelassen hat. Heute ein vollkommen anderes und ich vermute sehr viel selbstbestimmteres Leben führt als Koch. Guten Morgen und herzlich willkommen, Franz Keller.
Guten Morgen.
Wann haben Sie zuletzt gekocht?
Gestern.
Gestern, was gab's?
Ich habe einen Petersilienschinken gemacht, Chambon Persier.
Petersilienschinken? Also der Schinken war vermutlich schon fertig?
Das war gekochter Schinken von meinem Schwein natürlich. Und das ist in Burgund eine Spezialität. Ganz, ganz viel Petersilie, ein bisschen Knoblauch und in Gelee eingegossen. Und das essen die in Scheiben mit Brot, mit Baguette und einem anständigen Glas Wein dazu.
Und so haben Sie es dann auch gemacht?
Ja. Und das gibt es am Wochenende, wenn ich wieder daheim bin.
Wann haben Sie zuletzt fremd gegessen?
Gestern Abend.
War es gut?
Sehr gut.
Ja?
Ja. Irgendwo anders gehe ich nicht hin.
Das erübrigt sich jetzt insofern fast, weil ich als nächstes gefragt hätte, wann Sie zuletzt schlecht gegessen haben. Können Sie sich nicht daran erinnern?
Doch.
Ja?
Vor 14 Tagen oder vor 20 Tagen in Miami.
In Miami?
Ja.
Darf ich fragen, was Sie in Miami gemacht haben?
Ferien.
Ferien?
Ich muss immer weit genug weg, damit ich nicht heimkomme.
Also da hätte ich Sie als jemanden, der vom Kaiserstuhl kommt, der ja nun auch irgendwas Erdverbundenes hat, da hätte ich Sie irgendwo anders hin verpflanzt, urlaubstechnisch.
Nein, ich finde das gut. Ich habe da sehr gute Freunde gehabt, leider nicht mehr viel. Die sind alle nicht mehr da. Und ich komme eigentlich nur runter, wenn ich weit genug weg bin.
Okay, und was haben Sie da ein Schlechtes gegessen?
Ich habe Hunger gehabt und bin zu einem Italiener gegangen. Die haben alle gesagt, der wäre gut und das war eine Katastrophe.
Okay. Haben Sie dann aufgegessen oder haben Sie stehen lassen?
Natürlich nicht. Ich bin heimgefahren und habe mir selber was gemacht.
Okay. Wie oft kommen Sie noch, in Anführungsstrichen, nach Hause in den Kaiserstuhl?
Ja, ich versuche so alle Monate mal da zu sein. Wir haben einen sehr guten Kontakt mit meiner Schwägerin, die ich heiß und innig liebe.
Ja.
Und wir machen sehr viel zusammen.
Also man muss vielleicht noch dazu sagen, Sie entstammen dieser berühmten Keller-Dynastie. Ihr Bruder, ein großer Winzer im Kaiserstuhl und darüber hinaus der Präsident des SC Freiburg.
Hauptsächlich.
Sie als der Ältere, der dann irgendwann den Kaiserstuhl verlassen hat, um sich schlussendlich wo anzusiedeln?
In Köln.
In Köln, ich dachte in Hattenheim.
Nee, das kam viel später.
Okay, die einzelnen Stationen können wir gerne der Reihe noch mal durchgehen.
Ich meinte
Hattenheim jetzt, das liegt in der Nähe von Mainz?
Ja, also in der Nähe Wiesbaden, Mainz und am Rhein natürlich. Da bin ich immer geblieben übrigens, weil ein bisschen Heimat muss immer sein.
Wie und warum sind Sie damals da gestrandet?
Ja, weil ich eine Stadt gesucht habe. Ich kam aus Paris nach Hause aufs Land und da habe ich gesagt, oh je, ich möchte lieber wieder in eine Stadt, wo ich sowieso Krach mit meinem Vater gekriegt habe. Und dann hatte ich halt mir 4 Städte angeguckt und damals hat mir Köln am besten gefallen, weil es am schrägsten war.
Okay, und nach Köln kam dann irgendwann Mainz? Und
nee, nicht Mainz. Mainz war ich nicht. Dann kam nach Köln kam Bühlerhöhe und
das
so.
Weiß ich schon. Ja. Nein, ich meine Mainz im Sinne von Hattenheim liegt neben Mainz.
Alles klar, ja.
Und da Hattenheim jetzt nicht die allermeisten Leute kennen, sondern eher Mainz. Deshalb die Verbindung. Ja.
Oder Wiesbaden.
Okay.
Und sind die Hesse böse.
Seit wann sind Sie in Hattenheim jetzt?
In Hattenheim 25, ja, 27 Jahre schon, ja.
Ihr Vater, ein durchaus selbstbewusster, patriarchalischer Mensch, hat entschieden, der eine Sohn wird Winzer und der andere wird Koch.
Genau so war es, ja.
Wollten Sie eigentlich Koch werden damals?
Anfangs nicht. Ich habe ja schon mitgekocht mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter. Aber ich habe mich natürlich gewehrt. Ich hatte auch ganz andere Vorstellungen.
Was wollten Sie machen eigentlich?
Ich habe einen ganz tollen Mann kennengelernt, der hieß Zensch. Und er muss irgendwas Großes gewesen sein in der Flugzeugindustrie, ja damals noch mit Krieg und so. Und er hat dann Modellflugzeuge gebaut und hat aber eine Behinderung gehabt, irgendeinen Kriegsschaden. Und dann habe ich den mal gefragt, ob ich ihm das Flugzeug auf den Bartberg tragen darf.
Okay.
Und das war für mich das Tollste. Wir haben damals, heute kann man das als Baukasten kaufen. Der hat alles selber gebaut.
Was wäre dann beruflich so eine Alternative geworden?
Ja, ich wollte unbedingt Flugzeugingenieur werden. Okay. Und irgendwas mit Fliegen und was weiß ich was. Das waren so meine Jugendträume.
Und wie fand Ihr Vater das?
Furchtbar. Der hat gesagt, das ist ein Furz, das machst du nicht.
Aha. Stattdessen Koch.
Ja.
Bei wem haben Sie gelernt?
Ich habe beim Hans Beck gelernt in Freiburg im Lokal Zähringer Burg in der Zähringer Straße, also nicht oben auf der Burg. Und das war ein sensationeller Koch, der noch die Escoffier-Küche gelernt hat in der Schweiz.
Was heißt das?
Das ist vor Bocuse, aha, vor Point. Das war der erste große Franzose, der die französische Küche so nach den, sagen wir mal, Louis XIV und dem ganzen Kram geändert hat und hat die verbürgerlicht und hat Garnituren weggeschmissen. Also wenn da ein gestopfter Fasan auf der Platte war mit den Federn und alles, dann hat er gesagt, kommt nur noch auf die Platte, was gegessen wird und nicht der andere Zeug, okay, und die Dekoration. Und er hat fantastische Kochbücher gemacht und unglaublich klassisch, kompliziert, großartig französisch
gekocht. Der hat Sie bis heute beeinflusst?
Ja, das, na klar, das ist überhaupt die Küche.
Bocuse kam dann später?
Das kam später, ja.
Wie lange haben Sie in dessen Küche zubringen dürfen?
1,5 Jahre.
Harte Zeit damals?
Ja, ein bisschen Fremdenlegion war das schon.
Weil?
Weil es sehr hart zugeht. Es geht nur ums Produkt, es geht nur um das, was auf dem Teller, auf der Platte ist und alles andere spielt keine Rolle. Sehr militärisch.
In welchem Rang waren Sie dann, als Sie angefangen haben?
Ganz unten natürlich.
Ja?
Irgendwie dritter Kommi am Gardemanger oder sowas. Und ja, musste ich mich halt hocharbeiten.
Bis zu welcher Position in den 1,5 Jahren?
Bis ich Tournant war.
Und das bedeutet übersetzt?
Tournant heißt, der Laden war jeden Tag auf, 7 Tage die Woche. Aha. Und jeden Tag hat ein anderer frei. Und dann den Posten habe ich dann immer gemacht. Und das ist das Schwierigste überhaupt.
Also weil Sie alles aus dem Stand können müssen.
Genau. Und weil derjenige, der frei hat, meistens den Posten gut abräumt. Weil er sagt, warum soll ich dem was richten? Der richtet mir auch nichts.
So,
und dann fängst du bei Null an. Ne?
Aber man lernt richtig was.
Natürlich.
Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Bocuse?
Sehr gut, ja. Streng, ja, aber sehr gut. Und immer geblieben, das ganze Leben eigentlich.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass der mit 3 Frauen gleichzeitig zusammen war?
Es waren mehr.
Bitte?
Ja.
Okay.
Ja, wenn man das braucht und will, dann muss man es halt so machen.
Hatten Sie das Gefühl, dass es den Meister stresst?
Ihn nicht, aber die Umgebung hat's gestresst.
Okay, auch das ist nachvollziehbar.
Klar.
Vom Einfachen das Beste. Das ist zum einen die Kochphilosophie von Franz Keller. Zum anderen ist es praktischerweise auch der Titel des Buchs, das Sie rausgebracht haben. Vom Einfachen das Beste. Und da kann man dann, wenn man möchte, auch nachlesen, wie das ist, wenn man als Spitzenkoch ganz oben ist und ganz unten. Ganz unten, um damit anzufangen, beispielsweise, war dieses Kölner Experiment, das Sie gemacht haben.
Ja.
Also ein Sternelokal, das auch gut gegangen ist, wo die Leute kamen und gerne gekommen sind. Und trotzdem war es ein finanzielles Desaster. Warum?
Ja, weil wir Räume angepachtet hatten für einen Haufen Geld, fast eine 750.000 reingesteckt haben. Und mein Partner meinte, er hätte die Substanz, das wäre alles kein Problem. Und er hat es aber nicht gehabt.
Okay.
Und dann habe ich halt gekämpft und gekämpft und wollte nicht aufgeben, bis es nicht mehr ging.
Und dann,
am Schluss mit 3 Läden auch. Ne?
Okay, und mit wie viel Schulden sind Sie da rausgekommen?
Mit sehr hohen, vielen Schulden, ja.
Okay.
Aber ist alles weg, alles gut.
Ja, wie ist denn das Gefühl, ist das so ein erdrückendes Gefühl, wenn man Hunderttausende
das
irgendwie...
Das war furchtbar, natürlich. Ja. Das war furchtbar, weil das ist ja... Aber als es dann endlich mal gekracht hat, war es eigentlich erlösend. Das war vorher schlimm.
War es dann noch für Sie doppelt schlimm, weil es ja diesen doch sehr rustikalen Vater gab, der möglicherweise dann von Oberbergen aus gesagt hat, ich hab's kommen sehen, ich wusste, dass du es nicht kannst.
Tja, als ich Geld gesucht habe, als ich mich selbstständig machte, wenn der gehört hat, in welcher Stadt er war, hat er die Banken angerufen und hat gesagt, ich soll mir ja kein Geld leihen.
Echt?
Ja, natürlich. Und ich wollte es mir selber beweisen und habe auch nicht, genauso wie ich es gelernt habe in Frankreich, es ist alles egal, Hauptsache ist, der Stern und das Produkt ist richtig und dann kommen die Leute und dann funktioniert alles.
Und dann kam zumindest aus finanzieller Sicht glücklicherweise die Bühler Höhe. Das war die Geschichte
mit
Max Grundig, der da auch zeigen wollte, dass man auf dieser Bühler Höhe Gastronomie, Spitzengastronomie machen kann. Der hat ihnen richtig viel Geld bezahlt.
Ja.
Hat es funktioniert?
Nicht lange, weil es war für mich furchtbar. Ich war dann nur noch praktisch Gastronomiedirektor. Das heißt, ich habe gar keine Zeit mehr zum Kochen gehabt. Ich war dann nur Arrangeur und Vortänzer und Personalproblemlöser und bei den Gästen immer schön strahlen und hinter den Kulissen Probleme.
Ja.
Weil die hatten damals schon viel zu viel Geld für die Bauten ausgegeben und hatten kein Geld mehr für den täglichen Gebrauch. Und wenn man großkotzig sagt, man will der Beste sein in Deutschland und innerhalb von 3-4 Jahren 3 Sterne haben, dann kostet das viel Geld. Und es war aber gar keins mehr da, sollte keins mehr ausgegeben werden, weil alles für den roten Marmor aus Argentinien drauf ging.
Zu dem Zeitpunkt hatten Sie 2 Sterne und haben wirklich nicht?
Einen. In der Zeit habe ich einen noch gehabt
und wollten
ich sollte hoch auf die Bühler Höhe und habe auch sofort wieder einen gekriegt.
Aha.
Und ja, wenn ich länger geblieben wäre, hätte ich auch den 2. gekriegt. Das wäre 100%ig gewesen. Aber ich habe dann Krach mit dem Herrn gekriegt und und dann
das Leben,
bin ich halt gegangen. Ich hätte sollen 2x5 Jahre bleiben.
Franz Keller ist unser Gast heute Vormittag. Der Mann vom Kaiserstuhl, der sich wechselweise die verschiedenen Sterne erkocht hat, bis er irgendwann, das ist jetzt auch schon eine Weile her, gesagt hat, ich steige aus diesem Zirkus. Warum?
Ja, weil es gereicht hat. Ich habe ja sehr viele Stationen gehabt und nach der Bühler Höhe war es das Kronschlösschen, das war das Gleiche, aber in klein, klein. Und wieder das Problem, dass man mit dem, was ich koche, kein Geld verdient, also weil es eben wieder Sterne sein sollten. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich mache jetzt das. Ganz am Anfang Wirtschaft, so wie und der Schwarze Adler hieß bei den Einheimischen immer Adlerwirtschaft.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Wirtschaft und die heißt Adlerwirtschaft und da koche ich das, was ich will.
In Hattenheim.
In Hattenheim.
Bei Mainz.
Und wie ich will. Ja, da haben wir ein altes Haus umgebaut, eine Gastronomie, was ganz schwierig war. Und da dann habe ich meine Küche gekocht und fertig. Mhm. Und ich habe keinen Stern abgegeben, sondern ich habe gesagt, bitte Leute, ich brauche jetzt keine mehr. Ich will keiner mehr. Ich habe das den Gästen geschrieben, meinen Stammkunden und ich habe das auch den ganzen Journalisten und Kritikern und was weiß ich was geschrieben. Lasst mich in Ruhe. Ich will einfach nur noch kochen und will eine normale Wirtschaft machen.
Wie haben die reagiert? Also die Kunden und die Kritiker?
Die Kunden gut, die Kritiker schlecht, weil die haben mich dann totgeschwiegen ein paar Jahre. Das war wirklich ganz schwierig und das war auch eine Durststrecke, weil man braucht ja schon ein bisschen Publizität, wenn man einen neuen Laden aufmacht. Aha. Aber wir haben das Gott sei Dank überlebt und dann kamen sie wieder.
Warum rechnet sich die Sterneküche nicht?
Sagen wir mal so, eine Küche mit anständigen Grundprodukten, alles selber produziert, wirklich selber gemacht und nicht in der Metro die Grundstoffe einkaufen oder schon die fertigen Gratin und alles ist sehr aufwendig. Mhm. Sie brauchen gute Grundprodukte, sie brauchen viel Manpower, sie brauchen Leute, die helfen, die arbeiten. Und dann sollen sie auch noch an einem Platz sein, wo jeder hinkommt, Möglichkeit mit einem riesen Parkplatz mitten in der Stadt und allem. Das ist alles fast nicht mehr kalkulierbar.
Es ist sehr personalaufwendig. Ich weiß nicht, wie viele Köche dann jeweils da sein müssen.
Wir sind jetzt in dem kleinen Laden, waren wir manchmal auch schon zu 12 in Hattenheim, ne, mit allem drum und dran bis zur Putzfrau.
Ja.
Und da hängen ja überall Existenzen hinten dran. Die Leute müssen ja leben. Und wenn sie alles selber machen, kann man sich eigentlich nur konzentrieren. Ja. Klein machen, alles selber kochen und damit auch handwerklich gut sein.
Und der Stress, ist der so groß? Ich frage auch deshalb, es hat ja einen Suizid gegeben eines französischen Kollegen, mit dem Sie, glaube ich, sogar befreundet waren, der sich mit einer Schrotflinte erschossen hat.
Ja. Das ist halt, wenn man sich voll auf das Spiel einlässt und von vornherein, der war 22 und hat gesagt, ich will mal mindestens so eine Karriere hinlegen wie Paul Bocuse, vielleicht werde ich der 2. nach ihm. Der hat nur das im Sinn gehabt und der war wirklich manisch und dann verschuldet man sich groß irgendwo in der Provinz und alles ähnlich wie bei mir auch. Nur noch viel schlimmer. Und dann hat er so Ängste gehabt, dass wenn er einen Stern verliert oder einen Punkt bei Goemio, dass keiner mehr kommt. Und weil er sowieso ein bisschen depressiv war, hat er sich dann daraus katapultiert.
Kennen Sie solche Phasen auch von sich selbst?
Nee, ich war immer volle Pulle. Bei mir gibt's nur vorne drauf und weiter und nicht rückwärts. Also das hat keinen Sinn, das macht keinen, das
okay.
Bringt nichts.
Sie haben etwas dann gemacht, was nicht viele vermutlich gemacht haben in Ihrer Branche. Sie haben gesagt, ich bin so unzufrieden mit dem, was geliefert wird, ich mache selbst. Dann sind Sie Tierzüchter geworden. Haben Sie besondere eigene Erfahrungen gemacht, was Massentierhaltung angeht? Waren Sie mal auf großen Schlachthöfen, haben gesehen, wie das da zu Ende geht mit den Tieren?
Also ich hatte immer nur einmal die Woche mit meinem Vater zu tun und er war ja ursprünglich Viehhändler und hat sein erstes Geld damit verdient und das war auf dem Schlachthof in Freiburg.
Ja.
Da musste der auf mich aufpassen, hat er natürlich nicht gemacht. Er hat nämlich Skat gespielt, eine Stunde gearbeitet, Viehhandel und dann haben die 5 Stunden Skat gespielt.
Aha.
Und da habe ich mich selber beschäftigt und da bin ich natürlich in der ganzen Stadt an der Dreisam überall gewesen, heute unvorstellbar mit, schon bevor ich in der Schule war überhaupt.
Okay.
Ja, und da bist du auch als Kind dann im Schlachthof rumgelaufen. Das hat doch niemand gestört, da hat doch keiner gesagt, hey Bub, geh doch weg, das ist nichts für dich. Und das habe ich alles mitgekriegt und ich denke, dass mich das schon geprägt hat auch.
Wobei damals, das ist ja über 60 Jahre her, es Massentierhaltung in der heutigen Form vermutlich gar nicht gegeben hat, oder?
Nein, die gab es noch nicht, aber man hat, also früher war nicht alles besser, aber mit den Schlachten, da hat man sich keine Gedanken gemacht. Es waren halt Viecher.
Klar.
Und da habe ich das schon in frühester Kindheit gesehen, wie es eigentlich nicht sein sollte, weil für mich hat das heute auch was mit Ethik zu tun, wie wir mit unseren Tieren umgehen. Und es ist pervers, dass wir Hunde und Katzen lieben, streicheln, verwöhnen und behandeln wie Menschen. Und das, was wir essen, behandeln wir gar nicht, trimmen es in ihren eigenen Exkrementen, zwingen sie zu leben, obwohl Schweine zum Beispiel einen unglaublich tollen Geruchssinn haben und sehr empfindlich sind. Denke, empfindlicher, ich weiß nicht, ob man das Intelligenz nennen kann. Auf jeden Fall kann man aus einem Schwein mehr machen wie aus einem Hund, wenn man will. Und es wird einfach nur zum Sinne der praktischen Fleischerzeugung gehalten und geschlachtet.
Geht es den Schweinen, was Massentierhaltung angeht, am schlechtesten?
Denke schon, ja. Und dann kommt auch Geflügel sehr oft.
Hühner?
Ja.
Pute?
Ja, Pute.
Ja. Weil?
Ja, weil die heute so gezüchtet werden. Eine Pute, wenn die richtig ist zum das Wichtigste ist das Schlachtziel, das Lebensalter, damit die das überhaupt erreichen und nicht vorher verrecken. Deshalb kriegen die alles reingedonnert, was geht. Und am Schluss haben die dann 35 Kilo, 33 Kilo. Die können gar nicht mehr stehen. Die fallen nach vorne rum um. Und das finden die Leute alle toll, weil kein Fett drin ist.
Dann kommt dazu der großflächige Einsatz von Antibiotika auch.
Antibiotika, die ganzen Abfälle, die ganzen, alles, was hinterher damit kommt, weil die Umwelt kaputt gemacht wird, mit Gülle, mit dem ganzen Zeug. Wir gehen da definitiv einen falschen Weg und Fleisch muss wieder teuer werden, gut werden und teuer. Und das geht nicht über die Masse und über den Preis.
Da gibt's aber das eine Gegenargument oder Standardargument. Wenn Sie Fleisch deutlich verteuern, dann schließen Sie bestimmte ärmere Schichten der Bevölkerung vom Fleischgenuss aus.
Ja, dann muss man die Leute ausbilden und denen sagen, dass Fleisch gar nicht so wichtig ist. Wir brauchen nicht so viel Fleisch, wir essen zu viel davon. Wir sind ja schon krank. Wir haben heute Volkskrankheiten, die früher die Adligen hatten, weil sie nur Fleisch gegessen hat. Heute hat jeder Depp das Zipperlein, hat Gicht und was weiß ich was. Das ist alles nur, weil es gefördert wird, weil es subventioniert wird. Und ich muss ja nicht so sein, dass man nur einmal die Woche einen Braten kriegt am Sonntag. Es kann ja ein bisschen mehr sein.
Und Sie züchten jetzt Tiere, Sie haben Schweine, Sie haben Rinder, Sie haben auch Geflügel. Fangen wir mit den Schweinen an. Wie viele?
Schweine sind jetzt, glaube ich, noch sehr mager geworden. Da warten wir jetzt auf Nachwuchs. Sind es, glaube ich, noch 9 oder so.
Das sind die sogenannten bunten Bentheimer. Ja. Was ist das Besondere an dieser Rasse?
Das ist eine Rasse, die noch sehr alt und ganz natürlich ist. Die haben noch sehr viele Borsten. Die werden fett. Die können 1,5 Jahre alt werden.
Ja.
Und da ist nichts dran rum experimentiert worden.
Ist es gut, wenn die fett werden?
Ja klar, ein Schwein, was nicht fett ist, ist einfach nur eine arme Sau. Die schmeckt auch nicht.
Okay, wie viele Rinder haben Sie?
Das müssten jetzt so bald um die Richtung 40 sein mit den Kälbern. Ja.
Wie vermeiden Sie bei Ihren Rindern Massentierhaltung?
in dem wir nicht so viel Platz haben. Wir haben 14 Hektar.
Aha. Sind die draußen?
Im Winter sind die drin, sonst sind die Wiesen kaputt. Die könnten auch draußen bleiben, aber wir haben leider...
Ja.
Also sagen wir mal, die Wiesen wären kaputt, wenn die im Winter draußen wären.
Wie lang dürfen die bei Ihnen leben?
Mindestens 3 Jahre.
Okay. Wären die jetzt woanders bei einem großen Tierproduzenten, Fleischproduzenten, wann würden die da geschlachtet?
Wir haben das Glück, dass wir noch einen kleinen, privaten, auch biozertifizierten Schlachthof haben. Keine 12 Kilometer daneben. Wir schlachten aber auch auf dem Hof, aber weniger. Wir sind dabei, vielleicht nächstens auch auf dem Hof, gerade die Rinder auf der Wiese zu schießen. Das ist aber ein riesen Genehmigungsverfahren mit allem drum und dran. Da gibt es übrigens einen auf der Schwäbischen Alb, der das auch macht.
Das schockt aber doch die Mitrinder, oder?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Nein, überhaupt nicht. Das Verrückte ist, wenn du im Schweinegarten ein Tier schießt, dann durch den Krach zucken die vielleicht und nachher, wenn sich das Tier anders verhält wie sonst, gehört es sofort nicht mehr zur Gruppe.
So einfach ist das?
So einfach ist das.
Was ist mit den Hühnern und den Gänsen?
Die Gänse habe ich nur noch, die habe ich früher mal gezüchtet. Da sind jetzt noch 5 da, das sind die Stammgänse, denen haben wir immer die Eier geklaut und den Brutapparat rein. Und die haben auch auf Lebenszeit, die sterben jetzt langsam weg. Will ich nicht mehr, weil die sind mir zu klein. Ich mache heute lieber größere Tiere. Schmecken auch besser.
Gänse haben Sie nie geschlachtet?
Doch, natürlich. Ich habe die ganzen Weihnachtsgänse immer selber gezüchtet auch. Aber das war noch, solange ich im Schrebergartenbauer war.
Okay, Hühner?
Hühner habe ich nur noch für die Eier, weil das gibt es inzwischen in Deutschland, dass man anständige Hühner kaufen kann, Freilandhühner auch, die wirklich gut aufgezogen wurden, Eier geht auch, aber wir haben vielleicht so 20, 30 Hühner für die Eier und die müssen wir immer ersetzen, weil der Fuchs ist auch sehr aktiv bei uns.
Was das Schlachten von Tieren angeht, also ich habe eine sehr frühe Erfahrung mal gemacht. Ich war mal aus Gründen, die lange zurückliegen, auf dem Schlachthof oder im Schlachthof von Belgrad. Und diese Schreie der Schweine, das war brutal.
Ja klar. Und das muss man eben vermeiden. Und das kann man nur vermeiden, wenn man das wirklich im Kleinen macht. Und es ist wie immer auf der Welt, die Vermassung ist immer das Problem. Und dann muss es quadratisch, praktisch und billig sein. Und das hat mit Lebewesen zu tun und das funktioniert nicht.
Schmeckt man das eigentlich, wenn in einem solchen Schlachthof Tiere voller Angst, voller Adrenalin, voller Stresshormone getötet werden?
Am Fleisch, meinen Sie jetzt? Ich weiß nicht, ob man es schmeckt. Also ich kann es feststellen, aber nicht über den Geschmack, sondern an der Qualität. Aber viel, viel besser wäre, wenn dieser Zustand gar nicht erst käme. Das ist ganz klar.
Stimmt eigentlich die Geschichte, Herr Keller, dass Sie mal an einer Tankstelle für Herrn Putin Radeberger Pilz geholt haben?
Ja klar, und zwar in letzter Minute.
Weil?
Weil ich das erst kurz vorher gehört habe, dass der gern Radeberger trinkt.
Aha. Also es war klar, Merkel und Putin, das ist 10 Jahre her, kommen zu Ihnen nach Hattenheim? Zum Essen? Einfach so?
Nein, das war natürlich alles schon ein halb Jahr vorher gebucht, aber ich durfte nicht wissen, was es ist und wer. Ich wusste nur, dass die Chefin kommt und jemand Großen aus dem Ausland dabei hat.
Aha.
Das habe ich erst eine Woche vorher erfahren eigentlich, wer es ist.
Dann kamen 3 Sicherheitsleute vorher?
3. Die haben den ganzen Ort auf den Kopf gestellt. Furchtbar. Echt? Das war so lächerlich. Und hat auch nicht funktioniert, weil an dem Tag war dann der ganze Tag war kein Gast da, der ganze Tag war gebucht. Und dann saßen die schon alle stundenlang in der Gegend rum, haben in der Nase gebohrt und gewartet. Und dann auf einmal sind 2 Gäste, die mit ihrem kleinen Auto sonst immer am Sonntagmittag kamen.
Ja.
Plötzlich standen die mitten im Laden. Die sind durch alle Sicherheitszonen durchgegangen. Okay. Kein Mensch wusste, warum.
Okay.
Und dann wollten sie die rausschmeißen. Da habe ich gesagt, nee, die bleiben jetzt hier. Und dann haben die mich gefragt, Herr Keller, was ist denn hier, warum sind hier keine Gäste?
Okay, also theoretisch hätten die beiden Damen ja auch eine Knarre in ihrer Handtasche haben können.
Ja klar, die haben den Schäferhund in die Lüftung gehoben, ob da Bomben drin sind.
Echt?
Und lauter so ein, es war einfach lächerlich.
Und dann saßen die da, Putin, Merkel, da muss man ja als Chef eines Restaurants dann vielleicht auch irgendwie 2, 3 Sätze sprechen?
Ja, ich habe die empfangen und die haben vor dem Laden so eine kleine Fotopressekonferenz gemacht, nur kurz, dann durften die noch rein. Und es war halt alles ziemlich angespannt und schwierig und furchtbar aufregend. Und nachher war es aber ganz locker.
Okay. Frau Merkel war locker?
Ja, erst später.
Herr Putin auch später locker?
Ja, der kam ja leider zu spät und deshalb war er, aber er hat sich sofort auf Deutsch entschuldigt und alles. Und dann ging es gut.
Der hat erst Radeberger getrunken und dann?
Ich habe ihn gefragt, ob er ein Glas Sekt möchte oder lieber doch ein Radeberger. Und dann hat er gestrahlt und hat gesagt, ja, Radeberger.
Gut, Walter Scheel, um auf einen anderen Prominenten zu kommen, den Sie sehr viel besser kennen, weil Sie als junger Sternekoch, so eine Art Haus- und Hofkoch von Herrn Scheel als Bundespräsidenten damals waren?
Ja, ich habe sehr viel für ihn gekocht an verschiedenen Stellen auch. Wir haben auch mal in Bonn in der Villa Hammerschmidt für die Königin Elisabeth gekocht. Und das war halt so eine sehr gute Verbindung zwischen meinem Vater und dem Herrn Scheel. Und das wurde halt dann auch genutzt beidseitig.
Ein sanges- und trinkfreudiger Präsident.
Ein sehr lustiger Mensch, der Erste war in der Politik, der überhaupt über Essen geredet hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Stimmt.
Wir deutschen Muffel, das ist Essen und Trinken ist kein Thema, sondern nur Politik.
Anders.
Ja klar, da gibt es einen Drei-Sterne-Laden mitten im Élysée-Palast mit 50, 60 Leuten.
Haben Sie mal Mick Jagger bekocht?
Leider nein, hätte ich gern gemacht.
Aber jetzt,
nicht mehr heute.
Ja, gut. Vom Einfachen das Beste, das ist die Philosophie von Franz Keller, auch der Titel seines Buchs, in dem er zum Beispiel auch diese durchaus schöne Geschichte und Anekdote erzählt, wie er einstmals lange, lange, lange ist es her, gekocht hat für die Demonstranten von Wehl. Stimmt's?
Ja.
Damals sollte ein Kernkraftwerk gebaut werden,
direkt
im Kaiserstuhl.
Ja.
Und man hat dann irgendwie beschlossen, dass das nicht so sein sollte.
Das war der erste Protest überhaupt und der einzige, der übrigens funktioniert hat, dass es nicht entstanden ist, trotz Herrn Filbinger. Und wir waren damals wirklich sehr viele, die von auswärts kamen, Zeltdorf gebaut, alles drum und dran. War natürlich alles viel einfacher. Wenn die Polizei mit dem VW Käfer kommen ist, haben wir einfach links und rechts ein Auto daneben gestellt, da konnten die nicht mehr aussteigen.
Ja. Also sie waren ein richtiger Akt, also sie waren nicht nur derjenige, der die bekocht hat und das so aus der Distanz beobachtet.
Wir haben uns abgewechselt, wir mussten ja immer da sein.
Okay.
Und ich war halt dann meistens nachts auch dabei.
Aha.
Und habe die versorgt. Und das durfte aber der alte Herr auch nicht wissen, weil da...
Also ihr Vater?
Ja.
War der fürs Atomkraftwerk?
Nein, der hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat gesagt, wenn die das machen, dann ist das richtig und fertig. Und wir haben natürlich. Und dann kam Herr Filbinger und hat gemeint, das wären alles Berufskommunisten. Und da waren aber schon einige Bauern dabei.
Aha.
Und dann, als er das gesagt hat, dann ging es erst richtig los. Und irgendwann sind die von Tannen gezogen und dann wurde es nicht gebaut. Und dann haben die lieben Franzosen auf der anderen Seite Fessenheim gebaut, ne?
Ja, das gibt's heute noch.
Ja, dampft heute noch durch die Gegend.
Haben Sie mit Ihrem Vater eigentlich, der jetzt auch schon ein paar Jahre tot ist, Ihren Frieden machen können zum Schluss?
Ja, einigermaßen. Der wollte ja auch am Schluss, dass ich zurückkomme und alles, aber das war alles, das ging noch, das haben wir noch auf die Reihe gekriegt.
Ja. Zurückkommen, ist das für Sie ein Thema? Könnten Sie sich vorstellen, wieder im Kaiserstuhl in Oberbergen, in Freiburg zu leben?
Nee, warum auch? Ich hab jetzt meine Heimat da, wo ich jetzt bin.
Okay.
Und da unten ist mein Bruder und meine Schwägerin und alles ist so, wie es ist, richtig und es macht auch Spaß.
Okay.
Das von außen.
Das Restaurant in Hattenheim hat Ihr Sohn inzwischen übernommen?
Ja.
Und Sie stehen jeden Tag in der Küche und geben ihm gute Tipps?
Nein, um Gottes Willen, der macht da unten, was er will und ich habe meine Ruhe, da bin ich Großonkel, sonst mache ich nichts.
Ja.
Und der macht das voll für sich und kriegt von mir höchstens die Produkte halt, die wir machen auf dem Falkenhof.
Aha.
Das Fleisch und Würste und so Sachen. Und ich habe meinen Bereich und er hat seinen.
Würste
so
machen Sie jetzt auch?
Ja, sehr klar.
Okay.
Wenn man schlachtet, muss man auch Würste machen.
Verwurschten Sie ja eigentlich alles? Also so ein Schwein beispielsweise besteht ja aus vielen Teilen.
Ja, natürlich, alles wird verwendet.
Das ist ja
das, was auch sein muss. Und nicht nur das Filet und nicht nur das Kotelett.
Ja.
Das ist ja das, was heute so schief läuft auch.
Okay.
Das sogenannte Edelteile. Keine Ahnung. Ich finde eine anständige Wurst besser wie ein Filet. Filet ist langweilig. Das ist was für ältere Herren, die dann mit dem dritten Gebiss mal Probleme haben. Dann sollte man ans Filet gehen, vorher nicht.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Danke.
Eins gehört.